Willkommen bei Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute ist eine besondere Folge von Bock auf Business, weil ich hier nicht nur einen Unternehmer vor mir sitzen habe, sondern einen Menschen, den ich seit 2,5 Jahren begleiten darf. Unternehmerisch, strategisch und auch persönlich. Gerald Herdegen führt mit Fahnengärtner ein 81-jähriges Traditionsunternehmen in Österreich. Ein Betrieb, der für Qualität, Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und Haltung steht. Lange bevor es ESG-Berichte in Mode kam. Betriebskindergarten, eigene Küche, nachhaltige Energie, bewusste Entscheidungen oft nicht zugunsten des maximalen Gewinns, sondern zugunsten von Verantwortung. Und jetzt? Jetzt steht dieses Unternehmen und Gerald selbst vor einem radikalen Umbruch. Produktionsstandort unter Druck, internationaler Wettbewerb, transparente Märkte, Digitalisierung, Kostendruck und vor allem die Frage nach Nachfolge, die Frage nach Unabhängigkeit von der Unternehmerperson, die Frage, wie wird ein Unternehmen reif und wie wird der Unternehmer frei? Und genau darum geht es hier. Nicht um PR, nicht um Erfolgsgeschichten ohne Brüche, sondern um echte Entscheidungen, um schmerzhafte Prozesse, um Verantwortung, um Loslassen. Gerald bereitet sein Unternehmen für die nächste Generation vor. Er installiert neue betriebswirtschaftliche Klarheit. Er fordert Führung ein, er gibt Verantwortung ab und er verändert dabei nicht nur Strukturen, sondern sich selbst. Wir sprechen heute darüber, wo er selbst zum Engpass geworden ist, welche Entscheidungen er zu lange vermieden hat, wie Delegation wirklich funktioniert und wo sie gescheitert ist, wie sich die Identität verändert, wenn das Unternehmen nicht mehr alles ist. Und wir sprechen über sein Herzensprojekt, Flagge zeigen für den Frieden, jetzt. Eine Initiative, die den 21. März als internationalen Aktionstag für Frieden sichtbar machen will. Nicht politisch, sondern zivilgesellschaftlich. Mit einer weißen Flagge, nicht als Kapitulation, sondern als mutiges Bekenntnis zum Leben. Gerald hat darüber hinaus sein Buch veröffentlicht. Flagge zeigen, eine Metamorphose. Ein sehr persönlicher Einblick in seinen Weg als Unternehmer und Mensch. Für mich ist diese Folge ein Spiegel, weil sie genau das zeigt, worum es hier geht. Ein Unternehmer, der den Mut hat, sich selbst überflüssig zu machen, damit sein Unternehmen bleibt. Gerald, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist.
Danke, Dirk, für die Einladung. Freue mich sehr.
Gerald, ich weiß, du warst schon mal im Podcast. Ich meine, es war die Folge 4. Das ist genau. Schon eine ganze Weile her. Ich glaube, wir sind jetzt in Folge 108, 109. Aber erzähl uns doch nochmal, was würden denn die Leute von dir erzählen, wenn du morgen nicht mehr da bist?
Da war ein Mensch, der ein großer Visionär war, der viel für sein Umfeld getan hat, der oft mehr für andere gedacht hat als für sich selbst, der eine Vision gelebt hat, wo es um Nachhaltigkeit und Menschlichkeit im Business geht, das mit manchmal zu viel Idealismus ihn selbst an die Grenzen des Machbaren und auch an die wirtschaftlichen Grenzen geführt hat, weil vielleicht auch die Gesellschaft, die Wirtschaft noch nicht dort waren, wo er gerne gewesen wäre. Ja, obwohl das, was jetzt ist und was wir sehen, die Auswirkung dessen ist, wogegen er oder wogegen ich in dem Fall, nicht wogegen ich gearbeitet habe, sondern ich hätte mich für ein anderes Wirtschaften eingesetzt über die Jahre, nur vielleicht ein paar Jahre zu früh für gewisse Dinge. Und ja, ein Mensch irgendwo aus der Mitte der Gesellschaft, ja, ich hoffe nicht zu sehr abgehoben, aber dennoch manchmal in seinen Ideen und Visionen auf einer Metaebene unterwegs, die manche nicht ganz verstanden haben und dadurch manchmal auch vielleicht nicht ganz greifbar, aber jemand, der so wirklich im Leben gestanden ist, echter Pinzgauer, Oberpinzgauer, Mittersiller, der sich nicht nur für seinen Betrieb, sondern auch für die Region eingesetzt hat und damit auch Zeichen setzen wollte.
Ich kann das nur bestätigen in dem Fall, nachdem wir uns jetzt ja schon ein paar Tage kennen. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Lass uns mal reinsteigen. Du, ich finde das ja mega klasse, dass du sagst, komm, du sprichst über deine unternehmerische Entwicklung. Wenn du jetzt mal so die letzten, was sind es denn jetzt, gut 25 Jahre dann auch als Führer oder als führende Persönlichkeit der Firma Fahnengärtner. Sag, wo hast du für dich immer wieder ganz klar erkannt, wo bist du so ein bisschen der Engpass oder der Flaschenhals in deinem Unternehmen? Was sind so die Momente, die du uns Unternehmer hier teilen möchtest?
Naja, ich glaube, als maßgebliche Persönlichkeit im Unternehmen, ja, also ist man ja derjenige, um den sich irgendwo alles einpendelt sozusagen. Und wie du sagst, jetzt bin 30 Jahre jetzt in der Firma, bin jung hier eingestiegen mit wenig externer Erfahrung und habe mich halt hier im Unternehmen hinaufgearbeitet. Ja. Auf der anderen Seite war ich sofort in führender Position mit 25 schon. Zuerst Produktionsleitung, dann Marketing, Verkauf, aber generell Flaschenhals. Ich glaube, irgendwo bin ich immer der Flaschenhals gewesen, ja, weil ich, da kommen viele Dinge zusammen, meiner Meinung nach. Das ist die Persönlichkeit, das ist das, wo man sich selber in den Spiegel schauen muss und sagt, okay, wo stehe ich? Weil ich glaube, jeder Mensch hat Talente und Stärken. Meine liegen einfach definitiv im Normativen, im Strategischen, bis hin zum Visionären eher, im Vorausdenken, auch empathisch hineinfühlen in Situationen des unternehmerischen Alltags, in Gruppen. Und gleichzeitig ist dieses zum Teil empathische Empfinden in Kombination mit einer durchaus einer Entscheidungsschwäche, würde ich mal sagen, auch das Unternehmen natürlich geprägt hat. Ja, und die Organisation, die ich ja übernommen habe. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ein Unternehmen vor 20 Jahren übernommen, das es schon 60 Jahre gab. Und ich habe intern immer von dieser berühmten Kugelbahn gesprochen, von den Abläufen, die hochgradig automatisiert sind, wo jeder im Prinzip weiß, was zu tun ist. Und das hat auch funktioniert. Das hat bis vor 5 Jahren wirklich funktioniert. Es funktioniert der Alltag heute noch. Also bei uns laufen 10.000 bis 15.000 Aufträge durch die Firma. Da brauche ich keinen einzigen Auftrag anschauen. Und dennoch sind es Themen, wo dann Entscheidungen getroffen werden für die Zukunft. Und da geht es natürlich ums Delegieren, da geht es um Entscheidungen treffen, da geht es darum, auch Leistungsorientierung einzufordern. Durch meine Art, durch meine Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, ist aber diese, ich sage jetzt einmal, durchaus Entscheidungsschwäche, die zum Teil einfach da war. Vielleicht auch mangelnde Klarheit im operativen Geschäft. Ja, also das ist jetzt auch eine wichtige Kombination. Strategisch-normativ ist eine Sache, operativ ist dann nochmal was anderes. Ich glaube, strategisch-normativ habe ich das Unternehmen auf einen sehr, sehr guten Weg geführt und habe aber zum Teil das Operative etwas aus den Augen verloren. Da, wo es wirklich darum geht, wer macht was bis wann, das Ganze auch zu kontrollieren und konsequent nachzuverfolgen. Und da drin ist auch natürlich der Engpass, weil da drinnen, wenn man über 20 Jahre mit Mitarbeitern zusammenwächst und zusammenarbeitet, hat sich auch das Unternehmen an mich gewöhnt und ich mich natürlich an Abläufe. Und da drinnen, glaube ich, ist einer der größten Lernfaktoren, vor allem dann, wenn es eng ist. Vor allem dann, wenn man sagt, okay, das, worauf man sich 10, 15 Jahre vorbereitet hat und vorbereitet war, ich glaube, ich war mit dem Unternehmen hochgradig vorbereitet auf Green Deal, auf CO2-Debatte, auf Klima, auf Nachhaltigkeit und Co. Also alles Themen, die wir heute im Alltag ja jetzt seit 1,5 Jahren eher wieder weniger hören. Aber bis vor 1,5 Jahren waren das die Themen. Und dann kommt die ganze Wirtschaft ins Strudeln und plötzlich sind diese Themen nirgendwo. Und es hat uns das Unternehmen viel Geld gekostet. Ja, aus der heutigen Sicht sage ich, okay, heute denkt keiner nach. Also so gesehen, ja, einer der Engpassfaktoren in vielen Bereichen bin ich selber. Und da gilt es, sich mutig in den Spiegel zu schauen und sagen, was mache ich jetzt damit? Und vor allem noch was dazu, aus diesen Gewohnheiten heraus, die Gewohnheiten zu verändern, meine und dann natürlich auch, dass sich das Unternehmen verändert, da bin ich ehrlich, da stecken wir jetzt gerade mittendrin. Das ist ein Wandel, eine Veränderung. Und so gesehen, ja, es ist die Veränderung beginnt bei einem selbst. Und wir haben viel gemacht und jetzt ist einfach der nächste Schritt dran.
Ja, ich würde gerade zu diesem Thema Führung, Delegation, würde ich gerne gleich nochmal reinkommen, weil das ist ja für viele Unternehmer ein ganz, ganz aktuelles Thema. Also viele stecken ja in dieser Situation, dass die Betriebe schon ein paar Tage alt sind, die aktuelle wirtschaftliche Situation sich verändert, viele Vertriebe ganz anders denken müssen, die Gewohnheit unserer Kundschaft ändern müssen. Also da würde ich gerne nochmal reingehen. Was mich aber noch interessieren würde, Gerald, du hast es zweimal angesprochen, du hast die Firma ja auch aus einer, in dem Fall von deinem Vater übernommen, auch als innerhalb der Familie, und er hat es ja auch sogar davor nochmal extern übernommen. Wie weit sind auch hier, gerade was diese Veränderungsprozesse betrifft oder dieses Thema Engpass, unsere Eltern haben ja noch mal ein bisschen anders gearbeitet als wir, also auch mein Vater, das war Patriarch, da waren ja wirklich noch mal ganz andere Themen, als wir es heute führen. Wie weit hat das für dich jetzt auch in deiner Entwicklung als Unternehmer eine Rolle gespielt und wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, das Unternehmen ist über 60 Jahre im Grunde sehr patriarchalisch geführt worden. Wobei mein Vater kein Patriarch war, er war auch ein Mensch. Ich habe diese grundsätzlich, ich sage jetzt einfach mal, christliche, menschliche Denkweise von ihm und von meiner Mutter natürlich mitbekommen, also wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Aber die Strukturen waren so aufgebaut. Die Strukturen waren eben aus diesem alten Denken heraus aufgebaut, mit wenig Vertrauen, mit viel Kontrolle, mit viel, viel Kontrolle, mit wenig Eigenverantwortung, außer bei ein paar Stellen. Und ich bin gekommen und wollte das einfach auch verändern. Ich habe gesagt, okay, was kann ich tun, wie kann ich es tun? Und bin halt mit meinem teamorientierten Gedanken dann hineingegangen. Auch mit einem gewissen Maß an Idealismus und Erwartungen, dass Mitarbeiter da und dort einfach, ich sage jetzt nicht, ich haue es jetzt nicht über einen Kamm, ja, also es gibt verschiedene, aber das Unternehmen hat sich natürlich sehr daran gewöhnt gehabt, das Integrieren, und ich habe das einfach versucht zu verändern und diese grundmenschliche Note mit hineinzubringen, ja, und wo früher wahrscheinlich zu viel Druck war, wo Menschen eher vielleicht durchaus auch weniger verdient haben und wenig Transparenz vielleicht drinnen war, auch in den Zahlen, habe ich das Ganze aufgemacht, aber da und dort einfach auch etwas in die falsche Richtung, nein, in eine Richtung, die ein bisschen blauäugig war zwischendrin, ja, muss ich ganz klar sagen, weil ich einfach auch geglaubt habe, und noch was dazu kam, dass das Grundsystem dieser Firma so stark war, dass es natürlich auch mich und alle anderen getragen hat, und solange die Marktveränderung nicht so stattgefunden hat, hat es ja funktioniert. Das heißt, der Gerhard, der mit seinen neuen Ideen, mit seinen anderen Ansätzen, mit diesen Dingen auch hineinkam, das wurde zu einem Teil natürlich gemacht, sonst hätten wir heute keine Kultur, eine Grundkultur, eine Basis, die ich sehr konsequent verfolgt habe. Sehr konsequent. Das sind Dinge, diese weichen Faktoren, die habe ich einfach verfolgt. Und da haben wir eine Basis, die auch jeder spürt, wenn er in die Firma kommt, wenn er mit uns telefoniert, mit den Mitarbeitern telefoniert. Ja, nur, wir haben zu wenig gefragt, wer leistet wie viel in welcher Zeit, was wird gefordert, was wird von dir erwartet, das Ganze konsequent nachzuverfolgen, um diesen echt wirtschaftlichen Kontext einfach auch darzustellen. Und das hat bis vor 5 Jahren auch funktioniert. Und dann kam Corona und dann kamen Teuerungen im Personal, dann kamen Energiekostensteigerungen. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, die notwendige Steigerung im Umsatz, das, was notwendig gewesen wäre, beziehungsweise eine Prozesskostenoptimierung, noch stärker voranzutreiben. Das habe ich da nicht geschafft, weil da wäre dieses in dem, da wäre notwendig gewesen, das Operative ganz klar zu stärken, die Rollen der jeweiligen Führungskräfte. Wir hatten ja eine Mannschaft von knapp 100 Mitarbeitern, sind jetzt bei knapp 70. Das heißt, wir mussten schon reduzieren. Da kommen wir wahrscheinlich dann noch zu sprechen darauf. Und wo es aber darum geht, dass man sagt, okay, da drinnen das hineinzubekommen und sich dann aber gleichzeitig auch als Mensch zu verwandeln, nicht zu verwandeln, sondern zu wandeln, zu erkennen, dass meine eigenen Verhaltensweisen oft für das ganze Unternehmen lähmend waren, weil zu viel natürlich auch zu mir zurückkam und gleichzeitig ich die geniale Situation habe, dass ich im Alltag, im Tagesgeschäft nicht viel machen muss. Das heißt, einerseits habe ich es total geschafft, diesen Wunschtraum eines Unternehmers zu haben, dass ich am Unternehmen arbeiten kann, statt im Unternehmen, dass ich mir, wenn ich heute 2 Wochen auf Urlaub fahre, läuft dieser Laden. Und das ist mega. Wie viele Unternehmer können das von sich behaupten? Und gleichzeitig stehe ich seit 5 Jahren so unter Druck jetzt, weil durch diese Marktveränderungen, auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir haben, das Ganze in einer Geschwindigkeit stattfindet, ja, gleichzeitiger wirtschaftlicher Druck dazu kommt. Und das bringt mich jetzt noch mal mehr an eine Grenze und auch meine ganze Mannschaft an eine Grenze und sagt, das ist, gilt es jetzt zu stemmen, weil da kommt viel von außen. Und für manches sind wir leider nicht so vorbereitet, wie ich es mir wünschen würde, obwohl ich es persönlich in vielen Feldern, Dirk, du kannst es ja auch nachvollziehen, du begleitest mich ja schon länger, ich habe Dinge vor 5, 8 Jahren schon gesehen, aber ich bin an meinem eigenen System, an der eigenen Kugelbahn, an diesem Egregore, der in der Firma herrscht, an dieser Energie, ja, dieser interne Klebstoff, diese, ich nenne es jetzt mal Subkultur, ja, also Subenergie, die da drinnen ist. Das eine ist, dass ich ja ins Unternehmen getragen habe als Vision, aber das ist das andere, wie es diese berühmten inoffiziellen Ebenen, die da sind, ja, und ja, da hat sich das Unternehmen, da haben wir uns einfach eingespielt und die Dinge passen nicht mehr zusammen, ja, und jetzt muss man ein Puzzle neu zusammensetzen, neues Bild machen, also ich weiß nicht, Bild fällt mir jetzt kein besseres ein, aber in diese Richtung und, ja. Und da kommt natürlich jetzt genau das zusammen, Gerald als Mensch, mit seinen Fähigkeiten und Qualitäten, mit den Anforderungen, die jetzt kommen und dann natürlich auch gestiegene Anforderungen an die Mitarbeiter, die Digitalisierung, die du angesprochen hast, in Verbindung damit Ängste, die von außen auf uns herankommen, Ängste von den Mitarbeitern, die ja aufgrund jetzt einiger schlechter Jahre natürlich da sind. Ja, und das bremst einen auf der einen Seite und in der Situation sind wir jetzt. Ja.
Also ich wollte dir als nächstes schon die Frage stellen, wann hast du gemerkt, so wie bisher geht's nicht weiter? Ich glaube, diese Frage hast du gerade sehr eindrucksvoll schon selber beantwortet oder klar auch angesprochen, dass es natürlich logischerweise äußere Einflüsse waren, wie schon eingeleitet, ja, der Markt hat sich verändert. Ich glaube, viele Produktions- und auch Handwerksbetriebe werden momentan genau in der gleichen Situation stehen. Ich glaube, so transparent wie jetzt ist der Markt noch nie gewesen. Der Chinese ist im Prinzip im Nachbarhaus und bietet genauso an und bietet wahrscheinlich sogar, kann die Ware oftmals genauso schnell liefern. Also das sind ja mittlerweile Gegebenheiten. Das ist anders als noch vor vielen, vielen Jahren.
Ja, ich glaube, vielleicht.
Also bitte der Chinese als Beispiel zu sehen. Es ist ja wirklich so, dass wir nicht nur noch in Pinzgau ein Traditionsunternehmen haben, das hier in Österreich angesiedelt ist, und es ist völlig selbstverständlich, dass in Österreich alles bestellt wird. Nein, es sind andere Kriterien in dem Markt, andere Gewohnheiten. Ja, aber Gerald, du wolltest noch was dazu sagen.
Jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber es ist diese Veränderung, die da auf uns zukommt, ja, von außen. Du sagst China, der chinesische Markt, die Produkte sind gleich schnell. Der Markt hat sich verändert, die Transparenz, wie du sagst. Das sind einfach Dinge. Und gleichzeitig darf man eins nicht vergessen. Wir leben in Zyklen. Wir müssen als Unternehmer auch dieses Zyklusdenken ein bisschen mehr im Kopf haben. Selbst Jeff Bezos, hat ja gesagt, dass Amazon irgendwann einmal in der Form, wie es jetzt da ist, nicht mehr geben wird. Kann sich kein Mensch vorstellen, aber es gibt eine Unternehmenslebenskurve. Und wenn man es da nicht schafft, zur richtigen Zeit etwas zu machen, kommt man am Ende in diese Abwärtsspirale, weil es einfach Zyklen sind. Und die sind nicht von uns, das ist irgendwo ein Naturgesetz, glaube ich, so wie wir die Zyklen in der Natur haben. Wir haben und wir sind jetzt, das muss ich sagen, die Branche, die Fahnenbranche ist im europäischen Markt generell in einem Umbruch, an einem Zyklus Neubeginn, sage ich dazu. Und da muss man sich verändern, da muss man mitgehen. Ja, und die Produktion ist wichtig. Die Regionalität ist wichtig, die Menschlichkeit ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig. Dennoch geht es auch um Wirtschaftlichkeit und bei manchen Dingen ist es einfach so, dass wir in Europa dank unserer Politiker, sage ich jetzt mal, dank auch Nichtentscheidungen unserer Politiker, Fehlentscheidungen, aus welchen Gründen auch immer, ja, also ich gebe die Schuld nicht ganz ab, ja, weil wir haben unsere internen Aufgaben zu leisten als Unternehmer, das tun wir auch, aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen wir als Unternehmer in möglichst einer guten Ruhe auch arbeiten können. Nur jetzt sind viele Dinge nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Und das ist vor allem in Europa die letzten 5 Jahre ganz massiv gekommen. Möglicherweise wäre Fahnengärtner auch ohne diese Krise in einer gewissen Weise in eine Krise gekommen, weil eben diese Zyklusveränderung da war, die kommt 80 Jahre, das ist einer dieser Zyklen, der da ist, es gibt da 20-Jahres-Zyklen. Und das eine ist ja, wie du gesagt hast, das Erkennen. Ich habe vor 10 Jahren haben wir gewusst, okay, das eine oder andere wird eng, dann kommt der Idealismus dazu, das schaffen wir sind die Einzigen in Österreich, die das und das machen, wir sind in Österreich Marktführer, wir haben nach wie vor weltweit eine der besten, wenn nicht die beste Digitaldruckfahne, die wir produzieren. Wir legen Wert auf Qualität, wir haben unsere Traditionsstickerei noch dabei. Also das sind viele Dinge, die dabei sind und dennoch sind Rahmenbedingungen da, da kann ich nichts dafür. Da bin ich einfach Beifahrer. Da muss ich nur schauen, wie ich durchkomme. Das ist diese Thematik. Und das eine ist es zu erkennen. Das zweite ist dann zu handeln und möglichst schnell zu handeln. Dann vielleicht noch menschlich und andere Rahmenbedingungen dazu nehmen. Nur es dann ins Unternehmen zu bringen bei 80 Mitarbeitern, 90 Mitarbeitern, wo eine gewisse Gewohnheit im Abläufe, in Prozessen einfach drinnen ist. Das ist das und wo da ist dann schwierig. Downsizen, kleiner werden, erkenne ich jetzt gerade, wie schwierig das ist, ja, weil es nicht nur menschlich schwierig ist, sondern auch organisatorisch. Und das sind Dinge, die ganz schwer lernbar sind, ja, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ja, du hast es jetzt schon vorher angesprochen, Thema Führung, Delegation, Mitarbeiter, dass das ein wahnsinnig, also wirklich ein, das ist, es ist nachhaltig, das kann ich auch außenstehend sagen, das gilt nicht nur für die Firma Fahnengärtner, das gilt für viele Betriebe. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn diese Veränderungsprozesse kommen, gerade in einer Firma. Ich würde sagen, Fahnengärtner ist ja jetzt nicht irgendein Start-up, sondern Fahnengärtner ist mit seinen 80 Jahren ja wirklich eine Institution, da jetzt diese Gewohnheiten zu verändern und so weiter. Aber dennoch, auch wenn da viele Dinge natürlich auch gerade noch richtig im Gange sind, aber nimm uns mal so nur mal beispielhaft an 2, 3 Positionen mit. Was sind denn so die Dinge, wo du jetzt wirklich auch merkst, es verändert sich was? Was war dafür notwendig auch zum Teil zu tun, um gerade bei einer Firma mit langjährigen, stabilen Gewohnheiten auch einen Veränderungsruck durch die Mannschaft zu bringen? Und das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern das meine ich überhaupt. Einfach auch mal dieses Verständnis zu machen, ja, oh ja, es ist ernst, wir laufen, es geht jetzt, es wird eine veränderte Richtung geben.
Ich glaube, ich nenne jetzt 2 Komponenten. Und da nehme ich mich selbst im Prinzip als verantwortliche Person einfach voll zu 100% mit ins Boot. Das eine ist, die notwendige Veränderung zu erkennen. Ja, und selbst in einem funktionierenden Betrieb muss man Veränderungen dann durchsetzen. Und da ist dann Führung gefragt, da ist Change Management gefragt. Manchmal leider auch entsprechende Härte. Gell? Und das kann ich jetzt an der Stelle nur jedem mitgeben. Wenn man erkennt, man muss was machen, dann so schnell wie möglich handeln. Ja? Und weil es am Ende des Tages nichts bringt. Ja? Das heißt, da bin ich als Führungskraft gefordert. Also ich hätte auf einige Anzeichen, ich habe sie gemerkt, ich habe sie gesehen, aber ich habe aus persönlichen, menschlichen Gründen da und dort nicht richtig reagiert. Im Rückblick ein großer Fehler, weil wir da noch zu langsam waren. Das andere ist dann, das heißt, wenn man einen gut funktionierenden Betrieb verändern will und weitergehen will, dann geht es natürlich darum, sich auch gegen interne Widerstände auf Führungsebene, bei Führungspersonen, bei maßgeblichen handelnden Personen, das kennt jeder, glaube ich, dass man, wenn jemand irgendwo sehr, sehr lange an einem Postenjob ist, egal ob ganz unten, mittel oder im mittleren Management, auch ganz oben, da sind dann Themen dabei, Widerstände. Ja? Und im Rückblick habe ich mich gegen diese Widerstände zu wenig durchgesetzt, zu wenig konsequent, denn ich habe einiges gesehen und wollte schon früher einiges verändern. Ja? Aber dadurch, dass das normale Daily Business funktioniert hat und sich ausgegangen ist, die Kunden zufrieden waren, die Mitarbeiter zufrieden waren, war zu wenig Druck da. Und ich konnte den Druck nicht ausüben, also aus dem Inneren heraus. Ja? So, und jetzt kommt der Punkt, wo aus einer erkannten Veränderung, nicht gehandelt, der Druck dazu kommt. Und es ist, ich wollte es verhindern, ich wollte es vermeiden, dass diese Situation kommt, weil irgendwo habe ich es ja auch kommen gesehen, gespürt. Nur am Ende des Tages war dieser Druck, der wirtschaftliche Druck, dann notwendig, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und dann trifft man sie, so hart sie sind, und erkennt danach, okay, viele Dinge, die vorher undenkbar waren, die plötzlich möglich sind. Und ja, ich glaube, dass das der Punkt ist. Und wenn man an dem Punkt ist, muss man dann eh entscheiden. Da bleibt dir nichts anderes, weil wenn es eng ist, dann tust du, dann handelst du ohne dies. Ja.
Ja.
Ich glaube, diese beiden Komponenten sind es, die da entsprechend hineinkommen.
Ja. Mich würde nur interessieren, wir haben jetzt öfters auch darüber schon ganz oft angesprochen, dir ist ja dieses ganze Thema Menschlichkeit, da kommen wir ja nachher auch noch auf ein Thema mit Flagge zeigen, auch nochmal darauf zu, das Thema Menschlichkeit ist dir ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema, sowohl auch hier, wie du dich einsetzt, ja auch also hier für die Region, auch für die Menschen hier. Und natürlich auch für die Mitarbeiter. Und du hast ja schon gesprochen, du hast die Belegschaft auch ein wenig reduzieren müssen, beziehungsweise Maßnahmen getroffen, in welcher Form auch immer. Jetzt kommt ja genau diese Balance, die du gerade am Schaffen bist, zwischen dieser betriebswirtschaftlichen Basisklarheit und aber natürlich auch die Menschlichkeit. Also du wirst als Mensch, und da lehne ich mich jetzt in dem Podcast auch aus dem Fenster, du wirst die Menschlichkeit nie verlieren. Aber wie gehst du jetzt da mit um? Wie kannst du das für dich einordnen? Weil nochmal eins dazu, und das vielleicht das so ein bisschen als aus der Beraterspitze. Ich meine, wir sind ja dafür verantwortlich, wird betriebswirtschaftlich zu verarbeiten. Wir sind dafür verantwortlich, Rahmen zu setzen, auch mal in Grenzen zu setzen, auch wenn wir natürlich das vielleicht auch manchmal anders wollen. Also, lange Rede meinerseits. Wie gehst du jetzt mit diesem Thema um, um für dich diese Balance hinzubekommen? Und was kannst du einem Unternehmer, der genauso diese Empathie und genauso diese Menschlichkeit einfach lebt und auch diesen Frieden gerne in seiner Firma auch hat, aber die notwendigen Entscheidungen zu fällen hat, wie gehst du damit um?
Ich glaube, das ist das schwierigste, also für mich persönlich schwierigste Feld. Ich muss dazu sagen, dass ich was das betrifft, einfach ein sehr empathischer Mensch bin, und eine Persönlichkeit mitbringe, die andere, sage ich, haben damit kein Problem. Die sehen das, die treffen Entscheidungen und sagen, hey, das ist der Betrieb, der muss Gewinne machen, und dann wird entschieden, ja. Und ja, da hat man dann im Prinzip eine blöde Nachrede, Ja, man steht dann nicht mehr so gut da, aber der Betrieb läuft. Der Betrieb läuft gewinnbringend und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Wir haben auch in unserer Strategie drinnen stehen, Gewinn ist kein Ziel, sondern eine Bedingung. Ja? Nur ohne Gewinne kann ich nicht wirtschaften. Die Thematik der Menschlichkeit, ja, wenn man sich in seine Vision hineinschreibt, wie es in ein Unternehmen der Menschlichkeit, fällt einem das dann im Einzelfall auf den Kopf? Das ist so. Ich wurde und werde in dieser Richtung auch nicht angegriffen, aber ich habe schon einige schöne Kommentare zurückbekommen. Ja, was ist jetzt mit deiner Menschlichkeit? Jetzt kündigst du, ja, ob das jetzt der Vater ist, der anruft und ja, wie ist es jetzt und hin und her und bla bla. Man muss das immer im Einzelfall auch betrachten. Das Einzelschicksal, da tut mir jeder Einzelne leid von Herzen, ja, dass ich gewisse Entscheidungen treffen musste. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass es um Rahmenbedingungen geht, wo es auch um andere Unternehmen geht. Und wenn es einfach eine Situation ist, es bleibt mir nicht aus, warum entscheide ich mich für eine Person X und Y? Ja? Weil sich die eine Person vielleicht anders hervorgetan hat als die andere. Am Ende des Tages, ja, kommt von außen eine Entscheidung auf den Mitarbeiter zu, mit der er nicht gerechnet hat. Er kann sich verändern, er muss sich verändern, er muss neue Rahmenbedingungen finden. Ich als Unternehmer werde nicht ein einziges Mal gefragt, wenn sich ein Mitarbeiter verändert, freiwillig verändert und geht und mir im internen Unternehmen eine riesengroße Lücke hinterlässt. Dem wird auf die Schulter geklopft, der sagt, super, mach dein Ziel, geh deinen Weg, der trifft eine eigenständige Entscheidung. Ja, ich muss in dem Fall eine Entscheidung treffen für das Unternehmen und für die anderen. Ja, wenn ich jetzt bei 70 Mitarbeitern bin, habe dann nur mehr 69 oder nur mehr 60, für die anderen 60. Ja, und ja, für den Einzelnen ist es ein riesiger, kann auch ein Schicksalsschlag sein. Und das ist aber etwas, wo man sagen muss, okay, das Leben geht weiter, man muss sich orientieren und man muss sich dann selber überlegen, okay, was kann ich das nächste Mal anders machen, dass ich nicht mehr in die Lage komme. Bei uns oder in der heutigen Situation ist es bei vielen Unternehmen einfach nicht nur das Interne, sondern dieser externe Druck, der da ist. Das darf man nicht vergessen. Und wir müssen ja trotzdem schauen, dass wir gut wirtschaften. Weil am Ende des Tages ist jedes Unternehmen, das Mitarbeiter anstellt, jedes, trägt einen unglaublichen Beitrag am gesamten gesellschaftlichen System. Also ist jetzt das Einzelschicksal vor das Gesamtschicksal zu stellen. Ja? Ich persönlich überlege bei jedem Einzelnen, auch die private Situation dazu, versuche eine ausgewogene Entscheidung zu treffen, treffe die Entscheidungen nicht aus Jux und Dollereien, vor allem nicht darum, dass ich ich sage jetzt, den Gewinn noch mal in die Höhe schraube. Ja, Gewinn muss sein. Wir müssen Investitionen machen, wir müssen zurückzahlen. Das muss alles sein. Und ja, in dem Fall müssen Entscheidungen getroffen werden. Und dann geht es einfach wirklich darum, es schnell zu tun. Und das war sicherlich auch etwas, was ich zu wenig gemacht habe, zu wenig konsequent. Eben, was sagen die anderen? Ja, dann das persönliche Schicksal, das dahinter steckt, das mir dann auch sehr schwer fällt. Aber ja, es ist mir durchaus auf den Kopf gefallen, weil ich es vor allem so hoch hinausgehoben habe, dieses Thema Menschlichkeit. Ja, und zu wenig in der tagtäglichen Führung möglicherweise in Bezug auf Feedback, das ist, glaube ich, dann die hohe Kunst in der Führung, dass man das hinbekommt. Ich kann es jetzt noch nicht, da bin ich ehrlich, und ich glaube auch, dass das die wenigsten Führungskräfte dann auch wirklich können, dass der Mitarbeiter selber auch erkennt, ich habe Entwicklungspotenzial, ich kriege regelmäßiges Feedback, ich muss mich verbessern, ja, ich muss was tun, ich da und dort ist es noch nicht okay, damit auch bei ihm vielleicht die Räder laufen, ich sollte selber was tun, ich habe auch eine Eigenverantwortung. Ja? Mhm. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Wie bringe ich mich selber ein? Wie arbeite ich nur daily 9 to 5, business as usual, ich mache halt Das ist eine Komponente, die dazukommt, glaube ich. Und das ist auch sehr wichtig, wobei in der Einzelsituation hundertprozentiges Verständnis, wenn Frust da ist und alles und dass das nicht leicht ist. Ja? Und ich betone es nochmal, die umgekehrte Situation sollte in diesem Kontext auch berücksichtigt werden. Die Lücken, die der Mitarbeiter hinterlässt, der geht und sich anders entscheidet. Ja? Das sind, ja, der Unternehmer, wenn er eine Entscheidung treffen muss, ist er der Böse. Der Mitarbeiter, der geht und auch eine Lücke hinterlässt, dem wird auf die Schulter geklopft und sagt, mach. Ich sage sogar selber oft, passt, super, mach das, ist gut. Manche versuche ich natürlich zurückzuhalten, brauche ich auch nicht drüber reden. Ja?
Ja.
Aber es gibt Situationen, außer natürlich Familie, Umzug und solche Themen, persönliche Situationen, da braucht man nicht drüber reden. Ja? Okay,
ja. Vollkommen richtig. Ich meine nochmal, es hilft nichts. Also ich bin genauso einer, der seine Mitarbeiter lange Jahre gehalten hat. Und ich habe aber damals eben entschieden, meine Produktionsstätte, das war in dem Fall eine Logistikstätte mit 40 Mitarbeitern, einfach schlicht und ergreifend zu schließen, weil es betriebswirtschaftlich die Firma gefährdet hat. Und das konnten einfach externe Dienstleister in meinem Falle einfach günstiger und das Risiko der Firma war nicht so groß. Und das ist jetzt einfach, ich meine, wenn wir das in den internationalen Wettbewerb einer Produktionsstätte ziehen, du hältst ja an deiner Produktion fest und willst ja auch alles dafür tun, dass die Leute hier beschäftigt sind. Aber Fakt ist ja eines, wenn wir nicht mehr konkurrenzfähig produzieren können, dann müssen wir Entscheidungen fällen für den Rest, wie du schon sagst. Ja. Gerald, was mich noch interessieren würde, wir haben ja da auch viel diskutiert und auch viel erlebt. Wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die Anforderungsprofile der Mitarbeiter schaust, so jetzt gehen wir mal vor den 5 Jahren zurück, vielleicht auch 10, einfach wo man sagt, okay, da war es so und was ist jetzt heute, was hat sich heute verändert? Auf was dürfen wir uns Unternehmer da ein bisschen auch anders einstellen? Du bist ja ein internationaler Mensch, du guckst in andere Märkte, warst jetzt auch jüngst wieder auf einer Reise in Kenia, gehst nach China. Du siehst ja, dass einfach ganz andere Gewohnheiten, Gepflogenheiten sind. Ich meine, Chinesen, jetzt sind wir mal ehrlich, der aber die doppelte Zeit verdient ein wenig weniger als wir. Das sind andere, einfach andere Gegebenheiten, aber die Wertschöpfung ist nahezu ähnlich wie bei uns. Also, lange Rede, kurz Sinn, wir wollen ja auch und wir werden ja auch hier immer wieder Lösungen finden, Arbeitsplätze zu schaffen, aber dennoch wird sich auch so ein bisschen natürlich auch das Verhalten und die Haltung ja auch der Belegschaften verändern. Was merkst du gerade? Jetzt war vielleicht, also was sich einfach geändert hat in den letzten Jahren und was jetzt wichtig ist für die nächste Zeit?
Ich glaube, mit einer der wichtigsten Sachen ist dieses Wort Resilienz. Dann kommt das Thema Lösungsorientierung dabei, lösungsorientiertes Denken. Für mich ist Eigenverantwortung ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, dass wir aus einer Zeit kommen, wir kommen aus einer Zeit des Aufschwungs. Es ist immer mehr geworden bis vor 5, 10 Jahren, wo wir dann, also 2015 hat im Großen und Ganzen die Krise in Europa begonnen. Bis dahin waren ein paar Krisen auf und ab, aber im Großen und Ganzen hatten wir schönes Wirtschaftswachstum und es ging gut. Und der Mitarbeiter konnte sich in vielen Fällen einfach ziemlich sicher fühlen. Ja? Und ich glaube, dass dieses Thema wegfällt. Das fällt für uns als Unternehmer weg. Momentan, also das Umfeld ist unsicher geworden. Die Märkte verschieben sich, der Mensch selber ist jetzt gefordert, glaube ich, jeder Mitarbeiter und vor allem jeder junge Mitarbeiter, der kommt, ist jetzt einfach gefordert, viel flexibler zu sein, sich mehr einzubringen, lösungsorientierter zu denken, diese Thematik, dass wir, ich würde jetzt auch sagen, zum Teil auch Haltung, ja, Mindset zum Thema die persönliche Einstellung zur Arbeit. Ja. Viele sind einfach mit ihrer persönlichen Einstellung noch im letzten Jahrhundert, ja, würde ich mal sagen. Das hat sich verändert. Ja. Und ich glaube, dass viele Junge das jetzt sehr, sehr gut schon mitnehmen. Ja. Also da tut sich was. Das Thema Digitalisierung überfordert uns, glaube ich, alle. Ja. Und dadurch braucht es einen ganz klaren Blick auf das, was sich jetzt gerade tut. Und das ist eine Geschwindigkeit, mit der wir nicht mehr zurechtkommen zum Teil. Das heißt, was auch wichtig ist, zu schauen, wo stehe ich als Person, was kann ich selber dazu beitragen, dass man sich selber, dass man versucht, auch die innere Haltung auch mitzunehmen. Das ist jetzt vielleicht, führt jetzt möglicherweise zu weit, jetzt in diesem Podcast hier herinnen, aber ich glaube, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist. Je sicherer ich mir selber bin, je sicherer ich mir meiner eigenen Werte bin, desto weniger bringen mich Dinge im Außen ins Wanken. Je mehr ich im Außen bin und je mehr ich mich von dem, was im Außen ist, unsicher werden lasse, hat das einen Einfluss auf alles in meiner Firma. So, das heißt, wir sind gefordert. Die Führungskräfte sind gefordert. Der Mitarbeiter selber ist gefordert. Ich versuche als Unternehmer darauf hinzuweisen. Ich weiß, dass ich in vielen Dingen nicht gehört werde, wenn ich gewisse externe Faktoren mit hineinnehme, die so sie auch in das Spirituelle gehen, die in das Astrologische hineingehen, die über gewisse Grundentwicklungen, Zyklenentwicklungen auf der Welt eingehen. Aber wie du hast vorher gesagt, ich war vorletzte Woche auf einer mega Unternehmerreise nach Kenia, wo wir auch ein Sozialprojekt unterstützt haben. Und ich meine, die Digitalisierung, die verändert alles. Ja, man kann heute in Afrika mittels Starlink ein digitales Business aufbauen. Du kannst im Busch mit Starlink eine Weiterbildung machen. Also wenn ich jetzt das betrachte, es verändert die ganzen Rahmenbedingungen. Ja. Also ich denke jetzt, Kenia, das Hinterland Kenias wird nie ein Produktionsstandort werden, weil du die Waren nicht hin und her schieben kannst. Aber digital ist ja alles möglich. Ja. Und das muss man sich mitnehmen. Und Kenia hat ein Durchschnittsalter Bevölkerung von 20 Jahren, extrem junge Bevölkerung. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung. Ja. Die Produktionsstandorte in Österreich mit der Überalterung, mit den Babyboomern, die in Pension gehen, wir haben ein Problem. Ja? Wir haben zu wenig Nachwuchs, wir haben zu wenig. Und was wir noch zu wenig haben, ist dieses Feuer, glaube ich, bei manchen, weil es uns einfach über Jahre, Jahrzehnte zu gut gegangen ist, dass wir selber, ich nehme mich da selber nicht aus. Ja? Aber ich glaube, dass das dieses Anforderungsprofil sich einfach verändert und als Unternehmen und als Führungskräfte sind wir noch mehr gefordert, das Thema Mindset, Einstellung mitzunehmen. Und ja, es wird darauf hinauskommen, dass dieses Thema Haltung mehr und mehr zu einem Kriterium wird. Ja? Wie ist meine Einstellung zur Arbeit, zur Leistung? Das kommt mehr und mehr auf die Mitarbeiter zu. Und wir als Führungskräfte, glaube ich, müssen auch mehr und mehr in diese Richtung unterscheiden und entscheiden. Ja. Es ist halt eine Auswahl der besten Köpfe. Es nutzt nichts. Und das wird sich zuspitzen, ob ich das will oder nicht. Ja, das wird kommen, glaube ich.
Ja, also zweifelsfrei. Nochmal, allein dieses Thema, ich habe es angesprochen, es gibt auch Vergleiche, die sind öffentlich. Wenn ein deutscher Autobauer die doppelte Mitarbeiterzahl braucht wie ein japanischer Autobauer und der japanische Autobauer aber mehr Autos produziert, dann ja, könnte es vielleicht sein, dass da vielleicht irgendwas in der Gleichung anders ist oder nicht so funktioniert. So, und das ist einfach Fakt. Ja, genau. Aber ich glaube, dafür sind wir nicht da, auch wenn wir natürlich schon auch im Kostendruck darunter leiden. Und das ist jetzt auch nicht, hat ja nichts mit den Menschen, die bei uns sind, zu tun, sondern Fakt ist, es sind die Rahmenbedingungen. Ja. Und wenn umgerechnet auf die Zeit ein Mitarbeiter in Deutschland fünffach so viel kostet oder in Österreich, dann ist das halt im internationalen Wettbewerb schlicht und ergreifend ein Fakt.
Also ich glaube, wenn du gesagt hast, dieses Thema Output, also da ziehe ich eine Lanze für meine Mitarbeiter. Ich glaube, das Thema Output und meiner Näherinnen und unserer hier, das ist hervorragend, da nehmen wir es mit allen auf. Ja. Aber wie du sagst, ja, der Kostenfaktor ist da heroben für die gleiche Tätigkeit. Und das ist das, was einfach dann schwierig ist.
Lass uns das Thema nochmal ganz kurz umgehen. Also jetzt hören verschiedene Unternehmer zu oder verschiedene Führungskräfte zu. Und wir sind natürlich in unterschiedlichen Unternehmen und unterschiedlichen Bereichen. Aber nimm uns mal ganz kurz nur mit so ein, zwei, drei Fakten mit. Mit was befasst du dich jetzt als österreichischer Produktionsbetrieb aktuell in Richtung Digitalisierung und Veränderung? Was sind so die Dinge, die bei dir eine Rolle spielen, wo du wirklich sagst, da müssen wir jetzt ran und da gehen wir auch ran? Gerne auch mal so auf einer Überschriftenebene, aber dass wir einfach mal einen Einblick bekommen und merken, okay, was ist bei euch so das Thema gerade?
Ich glaube, das ist jetzt, wenn ich die Themen jetzt sage, sagt jeder, ist eh klar. Nein, das eine ist natürlich das Thema Robotik, Automatisierung in der Produktion. Da gehört dazu, zu schauen, was kann man tun. Das zweite ist für mich persönlich die veränderten Marktverhältnisse, also in unserer Branche Marktverhältnisse sich anzuschauen, die veränderten Einkaufsentscheidungen der Kunden. Ja, da verändert sich was, da tut sich massiv was. Und das Dritte ist natürlich alles, was mit der Einsatz von der künstlichen Intelligenz zu tun hat. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss. Und zwar nicht ChatGPT, das ist nett und schön, sondern wirklich Prozesse anzustoßen, wo man echt mit Agents gewisse Dinge macht. Und automatisiert, weil das die einzige Chance ist, wie ich als europäisches Unternehmen diesen Kostenfaktor irgendwo hinkriege. Das Thema ist natürlich, dass mit der KI auch in den Billiglohnländern gleich gearbeitet werden kann wie bei uns. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir etwas versuchen, jetzt so schnell wie möglich aufzuspringen. Fällt uns sehr schwer, mir auch. Ja? Wobei wir schon sehr viel, einiges gemacht haben. Bin schon recht guter Dinge, aber da ist noch einiges zu tun.
Ja, danke. Also ja, mit Sicherheit, aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, deswegen auch nochmal die Frage. Also allein dieses Thema Robotik, ich finde das wirklich krass. Wir haben hier ein Traditionsunternehmen in Österreich, das wirklich sehr traditionell arbeitet. Das kann sich jeder mal anschauen, auch was die Traditionsfahnen betrifft, wirklich mit auch Kundengruppen, die sind wirklich einzigartig und dennoch auch dank durch dich, Gerald, durch das, dass du durch die Welt reist, natürlich hier mal hinzuschauen und sag, Mensch, ganz ehrlich, wir kennen alle Sven Gabojanski, vielleicht, wer ihn nicht kennt, googelt ihn mal bitte. Sven war auch schon in zwei Podcasts von mir, der mir klar gesagt hat, Dirk, ganz ehrlich, in ein, zwei Jahren werden wir einen Roboter in ein Haus reinstellen und am nächsten Morgen ist das gestrichen. Oder ja. So, also allein diese Vorstellung, also ein Berufsbild, das vielleicht jetzt nicht mehr an Nummer 1 steht, wird abgelöst durch eine Maschine, die lärmfrei bis zum nächsten Tag seine Arbeit erledigt. Das ist halt
ohne Gewerkschaft im Hintergrund. Ja, also ich würde jetzt noch zwei Sachen dazu sagen. Also das eine ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor neben diesem ganzen logischen. Das ist der menschliche Faktor noch zusätzlich. Das heißt, wir haben jetzt gerade was begonnen, auch, das startet jetzt gerade, da geht es um sicher führen in unsicheren Zeiten. Das heißt, dass wir uns wiederum als Führungskräfte, als Menschen auf einen nächsten Schritt begeben, weil wir sind als Führungskräfte gefordert, müssen unsere Mitarbeiter mitnehmen. Informationsketten müssen sich verändern, wir müssen noch transparenter werden, wir müssen den Mitarbeiter noch mehr mitnehmen, meiner Meinung nach, gerade in so einer Krisenzeit, das ist meine Meinung, ja, dass wir das, das, dass wir die, dass wir es mitnehmen. Und das Zweite ist, ja, dass wir uns als Unternehmer, ja, auch etwas bewusster auf die Füße stellen, ja, weil wir Unternehmer, wir Familienunternehmer sind das Rückgrat der Nation. Ja. Wir sind diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen. Wir sind diejenigen, die für Innovation sorgen. Wir sind diejenigen aber auch, die das volle Risiko tragen. Ja? Und das ist jetzt auch ein Schritt, ich sage es jetzt ganz offen, auch in Richtung der Gewerkschaft. Auch da dürfen wir uns verändern. Ja? Wir leben nicht mehr wo Mitarbeiter nur ausgebeutet wurden, sondern es geht darum, dass wir diese ganzen Haltungen, diese Spaltungsthemen zwischen links und rechts, zwischen Mitarbeitnehmer, also arbeitnehmerfreundlich oder unter, also Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Thematiken, auch das gilt es sich jetzt ganz genau anzuschauen, meiner Meinung nach, aber im Sinne des Miteinanders, im Sinne eines neuen Miteinanders, im Sinne eines Miteinanders, indem wir bewusst auf die Themen eingehen, indem wir sagen, okay, es gibt beide Seiten. Lasst uns einmal beide Seiten ansehen und schauen, dass wir das Beste herausholen. Das ist ein übergeordnetes Thema, das uns als Gesellschaft, das auch die Arbeitnehmer, Arbeitgebervertreter im Prinzip mitnehmen müssen, weil wir können nicht mehr mit den gleichen Schlagworten arbeiten wie in den vergangenen 50 Jahren. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und wir, ich bin ein Familienunternehmer, der das volle Risiko trägt. Und wir sind diejenigen, wir machen Leistungssport. Ja, was wir machen. Und dafür muss man auch eine Lanze brechen, zu sagen, hey, dass das auch wieder in eine Waage kommt, da möchte ich wirklich diese Lanze brechen und alle Unternehmer auch einladen und sagen, hey Leute, wir müssen hier was tun. Ja, weil wir sind es, die Arbeitsplätze schaffen. Und wenn wir einmal handeln müssen, wir müssen Gewinne machen, dann sind wir die Gescholtenen, ja, in jeder Richtung. Und dafür, da muss man auch einmal sagen, es ist nicht einfach, in der heutigen Zeit Unternehmer zu sein. Weil am Ende des Tages stehst du alleine da, an der Spitze, ja, haust dein ganzes Familienvermögen hinein, trägst das ganze Risiko. Und wenn du scheiterst, dann bist du noch das Arschloch der Nation. Sorry für den Ausdruck, aber das kommt einem manchmal so vor. Aber ich glaube, dafür gilt es auch aufzustehen, Fackel zu zeigen, Haltung zu zeigen und zu sagen, okay, weil es geht nur miteinander. Es geht nur miteinander. Ja? Und dass wir schauen, dass wir so viele Arbeitsplätze wie möglich in Europa halten. Pfannengärten ist ein kleiner Betrieb. Aber es geht um viel, viel mehr heute. Und das müssen wir uns anschauen. Und das ist schwierig, das eigene Ego und das größere Ganze zu betrachten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja, sehr, sehr stark. Ja, ist so. Es ist, ich glaube, die klaren Worte sind schon notwendig. Und ganz ehrlich, es gibt immer mehr Stimmen. Wer heute so ein bisschen auch in den öffentlichen Netzwerken schaut und aber auch wirklich Menschen, die den Mut haben, das Thema mal anzusprechen. Er sagt, es ist ungut, auch die Abhängigkeit, auch dieser, das, was wir alles ausgeben, und das bitte nur im Vergleich zum Rest der Welt. Nochmal, alles, das für uns darf es gut gehen, ich sehe das genauso. Gerald ist auch du bist ja auch ein Mensch, der wirklich darauf schaut, dass es allen gut geht, tust auch für viele vieles. Aber Fakt ist eines, irgendwann kommen auch wir hier in unserer Gegend vielleicht in diese Situation, dass wir das alles nicht mehr bezahlen können. Und dann stehen wir wirklich vor einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Aber vielleicht ist das auch, Gerald, unternehmerisch einfach Wahnsinn, diesen Weg, den du gehst, also in den ganzen Faktoren, die du genannt hast. Ah, du selbst, dann steht eine Nachfolge irgendwann in den nächsten 10 Jahren vor der Tür, dann das ganze Thema jetzt auch nochmal richtig. Produktionsbetrieb in Österreich, wie stelle ich den auf, dass der auch wirklich hier eine Daseinsberechtigung hat? Es ist schon so ein krasse Dinge. Und das ist wirklich beeindruckend. Vielleicht ein kleiner Schwenk. Du hast neben deiner beruflichen Vision ja auch noch eine Herzensvision. Was übrigens vielen Unternehmern, die vor der Übergabe stehen, manchmal nicht haben und sich dann eben schwer tun, loszulassen und dann lieber doch noch ein paar Jahre Arbeit dranhängen, weil was mache ich denn sonst, wenn ich nichts tue? Ja, du hast mit Flagge zeigen für den Frieden nochmal was ganz Großartiges vor ein paar Tagen, Wochen in die Welt gebracht. Mensch, erzähl mal, was macht ihr da? Was entsteht da gerade Neues Großartiges?
Ich gehe noch ganz kurz auf was ein, das hast das Thema Generationenwechsel noch gesagt, weil ich glaube, dass da vielleicht auch noch was Wichtiges, vielleicht für den einen oder anderen Wichtiges noch dabei sein kann. Ja, ich habe 2 Kinder, es geht darum, das Unternehmen in die 4. Generation zu führen und das will ich auch. Meine Töchter tendieren jetzt derzeit beide eher nicht in das Unternehmen und gleichzeitig will ich das Unternehmen in die 4. Generation führen. Ich persönlich habe für mich noch was herausgefunden, dass ich bin jetzt 55, und ich arbeite gern und aber es geht auch um dieses Thema danach. Das eine ist das Ziel des Unternehmensübergangs. Das andere ist aber, was mache ich danach noch? Das heißt, diesen Sinn für mich nochmal zu erfinden, zu kennen jetzt, dass es da möglicher, weil es noch etwas Größeres gibt, das ich danach gerne machen will. Das ist etwas, was mich jetzt antreibt. Ich muss dazu sagen, dass der Ansatz, und deswegen sage ich es jetzt auch, ist vor 14 Tagen eben in Kenia zu mir gekommen, weil ich dort unten Dinge gesehen habe, wo ich sage, da ist bei uns Jammern absolut auf hohem Niveau. Ja? Und da habe ich erkannt, dass es noch eine andere Komponente gibt, die uns als Unternehmer ausmacht. Weil wir nämlich nicht nur für Arbeitsplätze sorgen, sondern wir sind alle, der Großteil ist in irgendeiner Weise sozial, unterstützt Vereine, macht. Also ohne uns, also jetzt wenn ich den Oberpinsker nehme, ohne uns Unternehmer und alle meine Unternehmerkollegen, das gilt aber wahrscheinlich in Deutschland, in der Schweiz, überall gleich, ohne uns würden ganz, ganz, ganz viele Basissachen in unserer Gesellschaft nicht funktionieren. Ja, aber das tun wir alles freiwillig. Wir unterstützen freiwillig und diese Unternehmen. Das heißt dann Werbung. Ja, aber sind wir uns ehrlich, das meiste ist Goodwill und die Werbung ist nice to have. Das gehört auch mit dazu. Das heißt, etwas zu suchen, sich selber als Unternehmer etwas zu suchen, was über das hinausgeht, was ich jetzt mache, weil die Unternehmensübergabe ist eins, aber da gehört noch was dazu. Ja, das ist meiner Meinung nach etwas, das ist ganz frisch bei mir, aber ich glaube, es ist so wichtig, es an dieser Stelle zu sagen, weil da kommt noch eine Komponente dazu, die einem dann selber nochmal einen Kick gibt, sagt, hey, da ist noch was, da ist noch mehr. Das Thema auch für alle Jungen, für alle möglicherweise Nicht-Unternehmer, die es anhören. Es gibt geht nicht nur um die Pension, so wie es früher war. Wir haben jetzt 50 Jahre gearbeitet und dann gehen wir in Pension und dann tun wir nichts mehr. Nein, das ist es nicht mehr. Auch das wird sich verändern in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, da verweise ich auch auf den Dr. Christoph Niederwieser, den Astrologen, der unglaublich schön die Jahre bis 2050 darstellt, dass man sich einmal ein anderes Bild macht, wo wir denn heute drinnen stecken. Und überhaupt das Thema Astrologie in unseren Kontext mitzunehmen, kann ich nur jedem empfehlen. Egal wie wäre das, da passiert was. So, und jetzt zu meinem Herzensprojekt.
Ja. Gerald, lass uns den Abschluss nochmal machen. Es ist faktisch eines. Ich bin in sehr vielen Industrie- und Handelskammern in Deutschland oder Handwerkskammern in Deutschland unterwegs. Eines der größten Themen in der Unternehmensnachfolge ist wirklich diese Thematik, dass der Mensch unbewusst alles dafür tut, nicht loslassen zu können. Und das ist ein Riesenproblem und das ist genau das, was du ansprichst. Deswegen finde ich das ja so faszinierend, dass du wirklich für dich ja auch diesen Lebenssinn immer wieder hinterfragt hast und jetzt auch, wir kommen gleich zu sprechen, auch in dem Fall sehr eindrucksvolle eine Sache findest. Aber selbst wenn ich hingehe und sage, ich unterstütze junge Unternehmer, ich bringe mich ein im Verein, ich mache das oder das, das ist so arg wichtig, sich auch in der Unternehmerzeit und auch wenn du Zuhörer jetzt 30 oder 40 bist, bitte such dir was neben deiner Unternehmung noch da ist. Das ist ein ganz, ganz gravierender Faktor, auch vielleicht mal dann in einem Moment, wo du nicht mehr kannst, dass es da noch was gibt. Also, mega, dass du das so angesprochen hast und das hast du mir noch gar nicht verraten, aber das ist sehr, 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 sehr cool.
Ja, das waren wieder zwei mega geile Folgen bei Bock auf Business, beziehungsweise eine lange. Wir werden sie aber zweimal in zwei Folgen veröffentlichen. Vielen, vielen Dank, lieber Gerald, für diese unglaublichen Einblicke und auch diesen Mut als Unternehmer, der in diesem Change-Prozess für sich selbst als aber auch für sein Unternehmen ist, darüber zu sprechen und diese wichtigen Themen anzusprechen. 2,5 Jahre darf ich dich jetzt begleiten und das sind schon ganz, ganz krasse Dinge passiert und stehen auch noch vor der Tür. Also, wenn du, lieber Hörer, dich inspiriert gefühlt hast, wenn du diese Unternehmergeschichten spannend findest, mega, mega geil. Wie gesagt, hier ein Unternehmer, der in einem kritischen Change ist und parallel dazu eine neue Vision für sich gefunden hat, eine neue Vision mit Flagge zeigen für den Frieden. Mega, mega coole Grundvoraussetzung. Ja, also, wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte abonniere gerne unseren Newsletter auf podcast.dirkhalfa.com. Dann verpasst du definitiv keine Folge und ich verspreche dir, da werden noch weitere mega, mega Gäste dabei sein. Ja, ansonsten freue ich mich über jede Empfehlung, ich freue mich über Feedback, ich freue mich auch, wenn du vielleicht denkst, ich könnte auch in die Show passen oder ich habe da jemanden, der in die Show passt, Unternehmer, die wirklich mutig Dinge angegangen sind, Veränderungsprozesse reingegangen, dann meldet euch gerne bei mir, auch hier über podcast.kalfa.com findest du die Kontaktdaten. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt mega, mega mutige Entscheidungen. Ja, ganz, ganz viel unternehmerische Freiheit, ganz, ganz viel Zeit für die Zukunft, Zeit für Nachfolge, Zeit für die wichtigen digitalen Dinge, die jetzt angegangen werden und ja, dem Aufbau eines sehr guten Teams. Also mach dich frei. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Dirk.